Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Nachhaltigkeit in deiner Kommune, in deiner Region. Zukunft vor Ort gestalten. Persönlichkeiten, Initiativen, Projekte für eine nachhaltige Zukunft. Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer, Josef Ahlke und Nadine Baumann.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch, herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitsreport hier im Bürgerradio Erfurt auf der offenen Sendefläche von Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Für heute hatten wir uns vorgenommen, einen Jahresrückblick zu präsentieren. Wir, das sind Josef Ahlke und ich, aber mein Freund Josef Ahlke hat heute früh gemeldet, dass er krank zu Hause da niederliegt und nicht sprechen kann. Von hier aus gute Besserung, also werde ich die Sendung hier allein fahren. Ein Jahresrückblick für den Nachhaltigkeitsreport zu bringen in einer Stunde ist gar nicht so einfach. Wir hatten 12 Sendungen zu diesem Thema im letzten Jahr und da gab es ja doch eine Reihe von Themen, die immer wieder interessant waren. Und wir haben abgeschlossen das Jahr 2021 mit einem nachhaltigen Stadtspaziergang hier durch Erfurt, um zu sehen, wie Nachhaltigkeit im Stadtbereich, in Baumaßnahmen, in Straßen, Verkehrs, Leiteinrichtungen und so weiter umgesetzt wird. Und diesen Spaziergang wollen wir in diesem Jahr auch wiederholen, vielleicht mit einer anderen Orientierung. Wir haben im vergangenen Jahr zunächst einmal begonnen mit einem Beitrag zur Klimaschutzregion Ilmtal. Das ist ein Projekt, das sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Fachhochschule Erfurt, von Thüringer Universitäten und von den Bürgern aus dem Ilmtal gestellt haben. Sie wollen eine Kreislaufwirtschaft im Ilmtal organisieren, die CO2-neutral ist, ressourcenschonend und am Gemeinwohl orientiert ist. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Aufgaben, die dazu gelöst werden. Und im Team dieses Projektes ist unter anderem Thomas Meyer als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dazu Frau Professor Dr. Kerstin Wütra und von der Fachhochschule Erfurt und Christopher Lies. Und wir haben in der ersten Sendung einen Beitrag gehabt oder ein Interview gehabt mit Thomas Meyer und einige Auszüge daraus stellen wir jetzt noch einmal vor.
Was ist die Klimaschutzregion Ilmtal? Wer macht da mit? Was ist die Idee oder die Absicht dahinter?
Ja, die Klimaschutzregion Ilmtal ist die Bezeichnung für ein Forschungsvorhaben, das wir mit vielen Partnerinnen gemeinsam erarbeitet haben und mit den zwei antragstellenden Einrichtungen der Fachhochschule Erfurt und dem Solar Input e.V. beantragt haben beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir haben uns da beteiligt bei einer bundesweiten Ausschreibung im Rahmen des Programms WIR. WIR steht für Wandel durch Innovation in der Region und meint im Grunde, dass Regionen, insbesondere in strukturschwacheren Gegenden, unterstützt werden sollen, den Anschluss zu halten und dass dabei sowohl technische Innovation als auch soziale Innovation eine katalysierende Rolle und unterstützende Rolle spielen können. Und genau solche Einsätze will das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützen. Hatte weit mehr als 100 Antragstellerinnen, unter denen nachher 44 ausgewählt worden sind. Und mit unserer Region, dem Ilmtal, sind wir da dabei. Wir haben den Aufruf so interpretiert, dass wir nicht Wirtschaftswachstum einer strukturschwachen Region per se befördern wollen, sondern ein regionales Wirtschaften, eines, das gemeinwohlorientiert ist, das die Wertschöpfung vor Ort lässt, in der Region lässt, an dem viele Menschen partizipieren und profitieren können. Und das letztlich auch ein Wirtschaften ist, das umweltverträglich ist, klimaneutral sein will und sich dahin entwickelt. Und wir haben drei ganz basale Themenfelder ausgewählt, die im Grunde für uns Menschen essentiell sind. Einerseits die Landwirtschaft. Wir sprechen da von einer regenerativen oder aufbauenden, im Sinne von Humus aufbauenden Landwirtschaft. Dann das Thema alternative Energiegewinnung. Und als drittes Sachthema sozusagen die Verwendung nachwachsender und umweltverträglicher Baustoffe. Mhm. Aber die Klammer über diesen drei Themen stellt eben die Gemeinwohlorientierung und das regionale Wirtschaften und die Partizipation der Menschen in der Region dar, die wir mitnehmen wollen auf diesem Weg.
Was war denn das, was das Bundesministerium genau von eurem Ansatz überzeugt hat? Das ist ja sehr groß, sehr vielfältig schon in dieser ersten Stufe gewesen. Was haben die euch denn gesagt, was die an euch so überzeugend oder reizvoll fanden?
Tatsächlich hatten wir ein auswertendes Gespräch mit zwei Gutachterinnen zur Bewertung unseres Antrags und haben da mit Freuden gehört, dass wir im obersten Drittel von der Qualität her mit einsortiert worden waren. Das lag einerseits daran, dass wir ein sehr breit aufgestelltes Konsortium gewinnen konnten. Schon vor Abgabe dieses ersten Antrages hatten wir mehr als 30 Partnerinnen gefunden. Mhm. Sowohl aus Universitäten Thürings, das hast du ja vorhin schon erwähnt, einerseits die antragstellende Fachhochschule Erfurt, aber auch die Technische Universität Ilmenau, die Friedrich-Schiller-Universität Jena sind damit im Boot. Inzwischen haben wir auch enge Kontakte zur Bauhaus-Uni Weimar geknüpft. Es sind auch weitere Forschungsinstitute, die in Thüringen ansässig sind, beteiligt. Wir haben aber ebenso Wirtschaftsunternehmen von einzelnen Landwirtschaftsbetrieben über holzverarbeitende Betriebe bis hin zu Einzelunternehmerinnen. Wir haben NGOs oder jetzt Vertreterin der Wandelbewegung mit dabei, die Transition-Initiative Weimar beispielsweise oder Ökoherz als Vertreterin für Biolandwirtschaft in Thüringen. Einzelne Initiativen auch wie Gen Deutschland, das globale Ökodorf-Netzwerk, in dessen Vorstand ich auch mitarbeite und das sich hiermit beteiligt. Und wir haben die beiden Landkreise, Ilmkreis und Weimarer Land, und die Stadt Weimar gewinnen können, sich mit einem sogenannten Letter of Intent eben an dieser Antragstellung zu beteiligen und zu sagen, ja, wir stehen dahinter, wir möchten dieses Projekt, wir wollen an dessen Umsetzung auch teilhaben. Das war ein wichtiger Baustein. Der zweite ist genau der schon angesprochene, die Gemeinwohlorientierung und die Kreislaufwirtschaft. Ich denke, dass auch das BMBF inzwischen der Einschätzung folgt, dass es nicht mehr nur um Effizienzsteigerung, nicht mehr nur um technische Innovationen gehen kann. Die haben uns in den letzten Jahrzehnten auch nicht wirklich gerettet. Viele Effizienzsteigerungen, beispielsweise, ich bin auch Architekt, in der Wärmedämmung der Gebäude sind wieder aufgefressen worden durch den an der Stelle zum Beispiel wachsenden Wohnflächenverbrauch, der rasant zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und diese Verbesserungen auf der einen Seite eben auf der anderen wieder hinfällig macht, beziehungsweise letztlich den Gesamtenergieverbrauch dann doch wieder nicht zum Senken bringt. Und wir brauchen also einen Wandel in unseren Lebensstilen, wir brauchen einen Wandel in unserer Wirtschaftsweise, wir brauchen wieder die kurzen Wege und im Grunde ein, ich sage jetzt mal, bescheideneres Leben mit intelligenten Lösungen, zu denen natürlich auch technische Innovationen gehören werden und gehören können, sollen, aber auch nicht jede um ihrer selbst willen, sondern auch bei den technischen Innovationen wollen wir bewusst darauf schauen, deswegen auch die Beteiligung der Bürgerinnenschaft, welche dienen uns tatsächlich oder welche haben vielleicht auch schädliche Nebenwirkungen, die wir gar nicht mit dabei haben möchten.
Sind diese Veranstaltungen jetzt erstmal nur dazu da, um Standpunkte oder wissenschaftliche Meinungen zu diskutieren, oder wird daraus auch praktisches Handeln in der Region für die einzelnen Beteiligten konkret abgeleitet?
Also wir haben jetzt mehrere Strukturen. Das eine ist die Veranstaltungsreihe, auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen, die aktuell leider nur online stattfinden kann, wo wir über unsere Arbeitsthemen informieren, interessante Referentinnen, Menschen, die tief in diesen Themen, mit denen wir zu tun haben, drinstecken, einladen. Und das der Öffentlichkeit im Ilmtal, aber natürlich auch darüber hinaus für Interessierte in Thüringen oder auch anderswo bekannt machen. Wir haben aber auch schon seit Monaten jetzt mehrere konstant arbeitende Arbeitsgruppen. Zu jedem dieser genannten Themenfelder haben wir eine AG gebildet und in denen sind jetzt die schon genannten Mitwirkenden an dem Projekt beteiligt, aber auch Menschen, die durch unsere Veranstaltung auf das Projekt aufmerksam wurden und sich jetzt auch konstant mit einbringen. Und Ziel dieser Arbeitsgruppen ist, dass wir ein gemeinsames Konzept erarbeiten, das wir, wie Josef Alke das schon sagte, Ende Mai einreichen werden beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, indem wir beschreiben, wie wir denn in diesen Themenfeldern die Region tatsächlich zu einem Wandel hin unterstützen wollen und wie wir das in die Klammer Gemeinwohlökonomie und regionales Wirtschaften einbetten. Und zu diesen Vorschlägen werden ganz konkrete Projekte gehören, sodass wir also in dieser Phase jetzt auch schon konkret nach Unternehmen suchen, die Interesse haben, Dinge mit uns umzusetzen, oder nach Universitäten, die Interesse haben, konkret Sachen zu beforschen, die relevant sind für diese Themen. Wenn es gelingt, in diese nächste Phase zu gelangen, also damit ausgewählt zu werden. Und die Chancen sind nicht so schlecht, weil von den jetzt 44 Kandidatinnen immer noch 25 in die nächste Phase mitgenommen werden. Dann werden wir für die Ilmtal-Region insgesamt ein Budget von etwa 15 Millionen Euro mitbringen können, das dann über 6 Jahre verteilt in die konkrete Umsetzung von Projekten fließt. Und um mal so eine Vorstellung zu geben, was Projekt sein könnte, ich selbst wirke mit, auch an der Arbeitsgruppe für nachwachsende Baustoffe und umweltverträgliche Baustoffe. Da ist das Holz ein ganz wesentlicher, aber wir beschäftigen uns auch mit anderen, mit Stroh, mit Hanf, mit Lehm beispielsweise. Und beim Thema Holz betrachten wir aktuell in unseren Gesprächen ganz intensiv die Wertschöpfung von Anfang bis Ende. Also wir haben da jetzt Gedanken, es so aufzubauen, dass Menschen in einer Region, die wir als erstes auswählen im Rahmen des Projektgebiets Ilmtal, eine Waldgenossenschaft, also wir unterstützen, dass eine Waldgenossenschaft entsteht, dass die Menschen, also die bisher kleinteilige Parzellen an Wald ihr Eigentum nennen oder die Kommunen oder auch die Kirche als Landbesitzerinnen, dieses Land jetzt gemeinsam bewirtschaften lassen, beförstern lassen, auch den Waldumbau gemeinsam meistern. Das ist ja ein Riesenthema gerade, dass wegen der Trockenheit große Hektarzahlen gerodet werden mussten und die Frage da steht, was pflanzt man denn da jetzt an und wie hilft man dem Wald bei seiner Regeneration? Also, dass sie sich auch mit diesen Themen gemeinsam beschäftigen und dafür auch professionelle Hilfe heranziehen. Dass aber dann auch das Holz, was jetzt in großen Mengen geschlagen werden muss aufgrund der anhaltenden Trockenheit, nicht zu Dumpingpreisen wie oft geschieht, veräußert werden muss. Vieles von dem Holz, was derzeit im Thüringer Wald eingeschlagen wird, wird beispielsweise nach China exportiert.
Soweit Thomas Meyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Solar Input e.V. und Diplomarchitekt für und Berater für Dorf- und Regionalentwicklung. Und vielleicht kennen Sie ihn auch als Vorstandsmitglied der Lebensgemeinschaft von Schloss Tondorf. Und die Veranstaltungen, von denen Thomas Meyer gesprochen hat, waren vor allem Online-Veranstaltungen mit verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Chancen einer gemeinschaftlichen Energieversorgung. Hinterm Deich wird alles gut. Ölheizung raus, was nun? Mitmach-Wärmenetze für den klimaneutralen Gebäudebestand oder Obstbäume fürs Ilmtal, mehr Bäume für den Klimaschutz und so weiter und so fort. Diese Informationen oder diese Veranstaltung können Sie auch auf der Internetseite klimaschutz-ilmtal.de nachlesen oder sich noch einmal anhören. Hier geht es weiter mit einem Titel Forest and Sons von Camera Obscura und danach von Elif Kann das bitte so bleiben. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Hier geht es weiter im Nachhaltigkeitsreport des Stadtgespräches mit einem kleinen Rückblick auf das Jahr 2021. Wie geht es weiter nach der Corona-Krise? Alles geht seinen normalen Gang wieder, arbeiten wie üblich. Das kann angesichts von Klimawandel, sozialer Spaltung und einer Krise der Demokratie kaum eine Perspektive sein. Stattdessen brauchen wir neue Impulse für eine sozial-ökologische Transformation. Und dazu gab es im Januar eine gemeinsame Veranstaltung zwischen dem Forum Neue Politik der Arbeit, der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der Technischen Universität Berlin und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte. Und die hatten Wissenschaftler und Nachhaltigkeits- und Umweltakteure eingeladen, um dazu ins Gespräch zu kommen. Und in dieser Veranstaltung dabei war auch Pia Paust-Lassen und sie hatten wir in einem Telefoninterview nach den Zielen und Ergebnissen dieser Veranstaltung gefragt und wir hören hier kurz einmal rein. Was sind Ihre Aufgaben und Themen und wie arbeiten Sie an diesen Themen bei Berlin 21?
Also Berlin 21 ist ein Verein, der sich mit der nachhaltigen Entwicklung in Berlin beschäftigt. Gegründet wurde das schon vor vielen, vielen Jahren. Und ich bin im Vorstand von Berlin 21 seit 2011. Und seit jetzt 2016, 17 sind wir als Verein Mitglied in dem bundesweiten Netzwerk Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien, und zwar in dem Netzwerk RENMITTE abgekürzt. Das bezieht sich auf die Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Berlin. Unser Konsortialführer ist zukunftsfähiges Thüringen Erfurt bei Ihnen und Josef Alke sozusagen der Konsortialführer für das RENMITTE-Netzwerk.
Diese Veranstaltung, nachhaltige Transformation, gute Arbeit, neue Wirtschaftsdemokratie, was waren die Ziele dieser Veranstaltung und der Anlass?
Na, diese Veranstaltung ist insofern durch Zufall, kann man fast sagen, zustande gekommen, weil ich noch in dem Vorstand von einem zweiten Verein bin, und zwar vom Verein Forum Neue Politik der Arbeit, der Anfang der 2000er Jahre gegründet wurde und sich mit der Schnittstelle zwischen Wissenschaften und Gewerkschaften beschäftigt seit der Zeit. Und wir uns eben auch viel mit der Transformation der Arbeitswelt beschäftigt haben und mit neuer Wirtschaftsdemokratie. Und weil ich eben in beiden Vereinen im Vorstand bin, habe ich vorgeschlagen, dass man diese beiden Akteursgruppen mal zusammenbringt und sozusagen die Gewerkschaften, die Wissenschaftsseite und die Nachhaltigkeitsakteure, Umweltakteure mal in einen gemeinsamen Diskussionsprozess bringt, ob man eben eine Transformation mit neuer Wirtschaftsdemokratie gemeinsam voranbringen kann. Deswegen haben wir diese Veranstaltung vorbereitet und am 15. durchgeführt, am 15. Januar.
Haben Sie da sofort Anklang gefunden bei den Gesprächspartnern?
Ja, also es war sofort ein sehr offener Prozess. Beim Forum Neue Politik der Arbeit waren sie alle gleich ganz begeistert, da mitzumachen. Wir haben ja auch viele Veranstaltungen mit Verdi und dem DGB, der IGBAU und so weiter schon durchgeführt als Forum Neue Politik der Arbeit. Und von daher auch ganz oft schon diese sozial-ökologische Transformation mit als Thema dabei gehabt. Und die Nachhaltigkeitsakteure waren auch begeistert. Jetzt also unsere RENMITTE-Partnerinnen und Partner haben gesagt, ja, das ist eigentlich eine wichtige Diskussion, die wir so noch nicht geführt haben in der Konstellation. Von daher gab es dann auch ein gemeinsames Organisationsteam von RENMITTE-Akteuren, vom Forum Neue Politik der Arbeit und von der Kooperationsstelle Neue Arbeit, der TU-Kooperationsstelle, die auch mit bei uns im Forum Neue Politik der Arbeit im Vorstand vertreten sind.
Wer war dann ganz konkret mit in dieser Veranstaltung vertreten von den einzelnen Partnern?
In Mitte waren fast alle aus unseren Konsortialpartnern dabei. Und vom Forum Neue Politik der Arbeit war der neue Vorstand komplett vertreten und einzelne Mitglieder noch mit vertreten. Und wir hatten dann eben aus den Gewerkschaften und aus der Wissenschaft entsprechend Referentinnen und Referenten eingeladen. Wir hatten zum Beispiel, wollen Sie jetzt zum Beispiel hören, wer auf den Podiumsdiskussionen vertreten war?
Ja, zum Beispiel.
Okay, also da waren zum Beispiel die auf dem ersten Podium, das hatte das Thema sozial-ökologische Transformation, Herausforderungen für Wissenschaft, Gewerkschaften und Umweltverbände. Da hatten wir die Professorin Claudia Kempfert eingeladen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dann den Dr. Hans-Jürgen Urban, der ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied von der IG Metall. Wir hatten David De Brocchi von der Initiative Tag des guten Lebens in Köln und in Berlin eingeladen. Dann von der Stiftung Arbeit und Umwelt Dr. Kasia Borges und vom Rat für nachhaltige Entwicklung den Dr. Marc-Oliver Pahl, der seit Anfang 2020 der neue Generalsekretär im Rat für nachhaltige Entwicklung ist. Die haben auf dem ersten Podium sich unterhalten.
Da kann man sagen, das ist eine relativ hochkarätige Veranstaltung.
Auf jeden Fall. Und wir waren eben von Anfang an im Organisationsteam darauf bedacht, dass wir möglichst aus allen drei Akteursgruppen sowohl auf dem Podium als auch nachher in den Arbeitsgruppen immer eine Besetzung hatten von Referentinnen und Referenten, die jeweils aus den anderen Spektren miteinander diskutieren konnten, sodass wir jetzt eben auch in den Arbeitsgruppen diese Mischung auch hinbekommen haben.
Frau Pausklasen, nun ist das ja ein sehr umfangreiches Thema. Wie haben Sie dann Workshop-Themen gefunden, um diese drei Akteure da immer auch bei verschiedenen Themen heranzuführen?
Wir haben die Workshop-Themen daran orientiert, was jetzt gerade so auch in den Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel die Arbeitsgruppe 1 hat sich mit den betrieblichen Herausforderungen der Transformation auseinandergesetzt. Da ging es dann eben einmal um die sozialökologische Transformation, andererseits aber auch um die Digitalisierung, die neuen Herausforderungen, die durch Digitalisierung in den Produktionsfirmen eben jetzt eine Rolle spielen. Die Arbeitsgruppe 2 hat sich mit den globalen Wertschöpfungsketten beschäftigt. Das ist ja jetzt gerade auch in der politischen Diskussion, so ein Lieferkettengesetz zu verabschieden. Von daher haben wir auch darüber gesprochen, wie sozusagen die Lieferketten, die globalen Wertschöpfungsketten sich an Nachhaltigkeitskriterien stärker orientieren können. Dann haben wir in der Arbeitsgruppe 3 diskutiert, welche Kosten gibt es denn der Transformation, wer trägt sozusagen die Kosten und wo entstehen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und wie können die sozial abgesichert werden. In der Arbeitsgruppe 4 ging es um Kreislaufwirtschaft, um Reparaturkonzepte, Zero-Waste-Produktionskonzepte und in der Arbeitsgruppe 5 um die Mobilitätswende, also Verkehrswende, Mobilitätswende in der Stadt, in der Region und Pendlerströme. Wie beeinflusst sich das und wie kann das unter sozial-ökologischen Kriterien aussehen? Und die Arbeitsgruppe 6 schließlich hat sich mit dem ganz konkreten Gebiet beschäftigt, mit dem Strukturwandel, mit der nachhaltigen Regionalentwicklung und der demokratischen Teilhabe am Beispiel der Umstrukturierung in der Lausitzregion. So, das waren unsere 6 Workshop-Themen.
Also sehr interessante Themen. Wie lange gingen die etwa so?
Na, wir haben das, eigentlich hatten wir es ja geplant als eine Tagesveranstaltung und weil wir ja nur durch Corona alles ein bisschen reduzieren mussten, weil keiner kann ja stundenlang so einer Online-Diskussion folgen, haben wir es dann, wir haben begonnen um 10 Uhr und waren dann, wir haben um 12 Uhr begonnen, wir haben um 12 Uhr begonnen und waren um 17 Uhr damit dann haben wir beendet. Um 17 Uhr haben wir es beendet mit der Abschlussdiskussion dann, genau.
Soweit das mal diese Ausführung. Wenn Sie den ganzen Podcast hören wollen, dann schauen Sie bitte auf Spotify Erfurter Stadtgespräch und da werden Sie diesen Podcast finden und können sich dann informieren, was bei dieser Tagung noch an Zielen herausgekommen ist und wie es vor allem weitergeht. Hier geht es weiter mit Musik, Fallen Angel mit Elbow und danach Lotte mit Mehr davon. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt, auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Einen Rückblick für den Nachhaltigkeitsreport 2021 haben wir heute auf dem Programm und im Monat Juni war das Nachhaltigkeitsziel 16 der UNESCO Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen Thema des Stadtgesprächs. Ausgewählt haben wir diesmal das Nachhaltigkeitsziel Nummer 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Dazu haben wir eine Videokonferenz durchgeführt, deren Ergebnisse wir in dieser Sendung vorstellen möchten.
Wir hatten bereits im November 2017 mit Ralf-Uwe Beck zum Thema Fluchtursachen eine Sendung gemacht. Wir bleiben also unserer unserem Vorhaben treu, mit dem Wunsch, das Thema erneut aufzugreifen. Das wollen wir also heute tun und Fortschritte und Ergebnisse präsentieren. Und das ist also heute der aktuelle Anlass, die Veröffentlichung des Berichts Krisen vorbeugen, Perspektiven schaffen, Menschen schützen von der Fachkommission Fluchtursachen. Und wir begrüßen dazu als Gäste über Zoom Frau Gerda Hasselfeld, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Vorsitzende der Fachkommission Fluchtursachen, Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung, und Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher Mehr Demokratie e.V., einer der drei Initiatoren des Aufrufs zur Einsetzung einer Enquete-Kommission Fluchtursachen.
Guten Tag. Guten Tag, Frau Hasselfeld. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir würden das Gespräch gerne mit ein paar Fragen an Sie heute beginnen. Sie sind eine der beiden Vorsitzenden der Fachkommission Fluchtursachen, und diese unabhängige Fachkommission Fluchtursachen erhielt im Juli 2019 von der Bundesregierung einen Auftrag. Sie sollte nämlich Ansätze für eine wirksame Minderung der Fluchtursachen entwickeln. Die Bundesregierung setzte damit einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag vom März 2018 um. Und nnun, anderthalb Jahre später, nach intensiver Analyse und intensiver Arbeit, stellte die Fachkommission Fluchtursachen am 18. Mai der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag ihre Ergebnisse in einem Bericht vor. Frau Hasselfeld, welche Fragen standen denn im Zentrum der Arbeit der Fachkommission?
Zunächst einmal will ich einige Sätze verlieren über die Zusammensetzung dieser Kommission, weil das auch die Arbeit dann bestimmt hat. Es waren 24 Mitglieder aus ganz unterschiedlichen Erfahrungsbereichen, überwiegend aus dem Bereich Migration, Nichtregierungsorganisationen, aus der Wissenschaft. Es waren auch einige aus der sogenannten Diaspora, aus afrikanischen Organisationen dabei, also sehr heterogen zusammengefasst. Und der Auftrag war, die ganz breite Palette der Fluchtursachen zu analysieren und dann Lösungen zu erarbeiten, Empfehlungen zu erarbeiten für die Bundesregierung, sowohl für das nationale als auch für das europäische und internationale Handeln. Also ein breit gefächerter Ansatz. Wir hatten leider überwiegend auf digitalem Weg diskutieren müssen und unsere Empfehlungen erarbeiten müssen. Aber das tat der intensiven Zusammenarbeit keinen Abbruch. Wir haben uns orientiert sowohl an der Situation der Herkunftsländer als auch der Transit- und Aufnahmeländer und auch die Situation bei uns selbst, in Deutschland, in Europa und in den Industrieländern, war Gegenstand unserer Verhandlungen, weil uns klar war, dass nicht nur die Situation in den Herkunftsländern verbessert werden muss, sondern auch unser eigenes Handeln in Betracht gezogen werden muss, beispielsweise im Bereich des Umweltschutzes oder auch im Bereich der Handelspolitik. Also sehr breit gefächert. Deshalb auch breit gefächert die Maßnahmen. Die Maßnahmen, die im Wesentlichen ansetzen, nicht nur an der Entwicklungszusammenarbeit, sondern im breiten Feld der humanitären Hilfe, der Entwicklungszusammenarbeit und der Friedensförderung.
Bevor wir gleich zu den konkreten Maßnahmen und Empfehlungen kommen, vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Sie haben ja bereits dargestellt beziehungsweise angedeutet, dass das Thema Fluchtursachen ein sehr komplexes ist, und Ihr veröffentlichter Bericht versucht jetzt ja, dieses facettenreiche Thema auch strukturiert darzustellen. Was hat denn die Arbeit der Fachkommission ergeben? Was sind denn die wichtigsten Faktoren für Flucht und irreguläre Migration?
Nun, die Ursachen sind in der Tat vielfältig. Es ist auch nicht nur ein Grund in aller Regel, warum Menschen ihre Heimat verlassen, sondern meistens sind es verschiedene Gründe miteinander verwoben. Hauptgründe sind Kriege, Konflikte, Verfolgung, aber auch Perspektivlosigkeit, Not und zunehmend auch Umweltzerstörungen durch die Änderung des Klimas. Dazu kommt in vielen Bereichen eine schlechte Regierungsführung. uns auch noch als zusätzlicher Faktor die demografische Entwicklung in manchen Regionen, was dann die Not und Perspektivlosigkeit zum Teil noch verstärkt. Das heißt also ein Konglomerat von unterschiedlichen Ursachen, die Menschen dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen, manchmal sie auch dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen.
Der Bericht versucht konkret Lösungen und Empfehlungen aufzuzeigen. Da möchten wir heute auch unseren Fokus in unserem Gespräch darauf legen. Der Bericht weist 5 Handlungsfelder aus. Könnten Sie uns diese etwas näher erläutern?
Ja, wir haben versucht, eben dieses breite Feld ein Stück weit zu strukturieren und uns deshalb auf 5 Handlungsfelder konzentriert. Das eine ist Krisen vorbeugen, Konflikte auch, die schon vorhanden sind, bewältigen. Das zweite betrifft die Lebensgrundlagen der Menschen, und zwar auch ihre Perspektiven. Das heißt, alles, was mit Ernährung, mit Gesundheit, mit sozialer Absicherung, mit Beschäftigungsmöglichkeiten, persönlichen Lebensperspektiven zusammenhängt. Das dritte Handlungsfeld ist das große Feld der Klimasituation, der Umweltzerstörung. Das heißt also die Erhaltung oder Schaffung von klimatischen Bedingungen, um ein menschenwürdiges Leben in den Regionen, in denen die Menschen zu Hause sind, auch zu ermöglichen. Ein viertes Handlungsfeld ist dann der Situation der Flüchtlinge gewidmet und der Situation in den sogenannten Aufnahmeländern, also in den Ländern, in die die Flüchtlinge zunächst einmal fliehen. Das muss nicht das endgültige Zielland sein, sondern ist häufig ein Nachbarland. Und wir haben uns dann auch noch einem letzten Feld gewidmet, nämlich der Migrationspolitik schlechthin, auch der Migrationszusammenarbeit, um menschliche Migrations- und Flüchtlingspolitik zu gestalten, also menschenwürdige Zustände. Dazu gehört zum Beispiel eben auch die Situation auf dem Fluchtweg. Dazu gehört auch, wie gehen wir an den Außengrenzen um. Dazu gehört auch, Migrationspartnerschaften und legale Zuwanderungswege zu ermöglichen, um irreguläre Migration und tatsächliche Flucht im Vorfeld zu verhindern. Das sind die 5 Handlungsfelder. Das heißt, also da wird schon dieser breite Rahmen der gesamten Kommission sichtbar.
Herr Hasefeld, zusätzlich hat die Kommission 15 Empfehlungen erarbeitet. Eine Empfehlung ist die Einsetzung eines Rates für Frieden, Sicherheit und Entwicklung. Wer soll in diesem Rat mitarbeiten? Welche Aufgaben und Kompetenzen soll dieser Rat bekommen?
Also die Idee zu diesem Rat kam aus der Diskussion, die da beinhaltete, wir brauchen eine engere Zusammenarbeit aller betroffenen Ressorts in der Bundesregierung. Die Fluchtursachen können nur dadurch gemindert werden, dass die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit, also die klassische Entwicklungshilfe und Friedensförderung immer wieder zusammen gedacht werden und zusammen auch in den Handlungen geführt werden.
Soweit Gerda Hasselfeld, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, die in der Diskussion mit Ralf-Uwe Beck den Nachhaltigkeitsreport im Juni gestalteten. Auch hier gibt es einen Podcast, den Sie auf meiner Spotify-Seite Erfurter Stadtgespräch hören können. Ja, soweit das mal zu diesem Thema. Und das Thema Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen ist natürlich auch nach wie vor aktuell bei der ganzen Entwicklung, die wir zurzeit in Europa sehen. Und mit Sorge sehe ich immer die Entwicklung in Russland und die zum Teil einseitige Darstellung der Verhältnisse, die dort angeprangert werden, die Manöver Russlands an der ukrainischen Grenze, die in Wirklichkeit einige hundert Kilometer von dieser Grenze entfernt stattgefunden haben oder stattfinden, und viele andere mehr. Hier wünsche ich mir doch mehr sachliche Aufklärung und nicht einseitige Parteinahme für die andere Seite. Dazu komme ich vielleicht in den nächsten Sendungen noch einmal. Latif war das mit dem Titel Nie wieder. Das trifft natürlich für das Stadtgespräch nicht zu. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir sind heute damit auch am Ende der Sendung. Es gab einen kleinen Rückblick auf die Sendungen des Jahres 2021 und natürlich müssen wir irgendwann einen Rückblick wagen, einen nachhaltigen Rückblick zur Bundesgartenschau 2021 hier in Erfurt, und da waren ja die Nachhaltigkeitsexperten von dem Garten der Verbände mit zugegen, und die hätte ich nun gern noch in der Sendung gehabt mit ihrer Einschätzung, wie nachhaltig die Bundesgartenschau in Erfurt gewesen ist und wie, welche Ergebnisse da zu verzeichnen sind. Aber das zum nächsten Mal, und ich verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer, und wir hören jetzt noch Silbermond, das leichteste der Welt.
Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Er ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte.